Das waren die Nachrichten.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Heute beginnen wir mit einer Lesefolge, in der Gerd Westphal Ihnen an 22 Tagen den Roman Unwiederbringlich vorlesen wird, und zwar den vollständigen Text. Fontane schrieb an Unwiederbringlich in den Jahren zwischen 1887 und 1890. Ein Jahr später erschien der Roman in der Zeitschrift Deutsche Rundschau. Fontane war damals 72 Jahre alt. Seine Haupt- und Spätwerke lagen noch vor ihm. Eine Vorstufe zu ihnen ist Unwiederbringlich, nicht nur durch den beträchtlichen Umfang des Buches, sondern auch durch sein Thema, seine Dialogkunst und die überlegte Ironie des Erzählers. Freilich ist der Roman sehr unterschiedlich bewertet worden, als das makelloseste Kunstwerk Fontanes, etwa durch Peter Demetz, als kultivierte Belletristik durch Fritz Martini, der hier das Wort Belletristik als Synonym für eine eher triviale Unterhaltungsliteratur verwendet. Zwischen so unterschiedlichen Meinungen wird kaum zu vermitteln, aber auch schwer zu entscheiden sein. Hier sei lediglich zitiert, was Konrad Ferdinand Meyer im März 1891 nach Lektüre des Romans an Julius Rodenberg, den Redakteur der Deutschen Rundschau, schrieb. »Sehr interessiert es mich, heißt es da, Fontanes Roman quasi vor meinen Augen erstehen zu sehen. Unwiederbringlich ist wohl das Vorzüglichste, was die Rundschau in der reinen Kunstform des Romans je gebracht hat. Feine Psychologie, feste Umrisse, höchst lebenswahre Charaktere und über alles doch ein gewisser poetischer Hauch. Aber selbst von den geschicktesten Händen getrieben, was für eine schwere Maschine. Ein Roman. Fontane hat, wie es seine Art war, für Unwiederbringlich zeitgenössische Berichte und Begebenheiten verwendet, sie aber stärker als sonst verfremdet und nach seiner Gewohnheit mit zeitgeschichtlichem Stoff verwoben. Der Roman spielt 1859-60, 5 Jahre vor dem Preußisch-Dänischen Krieg, teilweise in Holstein, teilweise in Kopenhagen, damals nicht nur Dänemarks Hauptstadt, sondern auch die der später von Preußen annektierten Herzogtümer. Hören Sie aber nun bitte, gelesen von Gerd Westphal, den Anfang des Romans.
Eine Meile südlich von Glücksburg, auf einer dicht an die See herantretenden Düne, lag das von der gräflich-Holkschen Familie bewohnte Schloss Holkenäs, eine Sehenswürdigkeit für die vereinzelten Fremden, die von Zeit zu Zeit in diese wenigstens damals noch vom Weltverkehr abgelegene Gegend kamen. Es war ein nach italienischen Mustern aufgeführter Bau mit gerade so viel Anklängen ans griechisch-klassische, dass der Schwager des gräflichen Hauses, der Baron Arne auf Arnewiek, von einem nachgeborenen Tempel zu Paestum sprechen durfte. Natürlich alles ironisch und doch auch wieder mit einer gewissen Berechtigung. Denn was man von der See her sah, war wirklich ein aus Säulen zusammengestelltes Oblong, hinter dem sich der Unterteil des eigentlichen Baues mit seinen Wohn- und Repräsentationsräumen versteckte, während das anscheinend stark zurücktretende Obergeschoss, wenig über Mannshoch, über die nach allen 4 Seiten hin eine Vorhalle bildende Säuleneinfassung hinauswuchs. Diese Säuleneinfassung war es denn auch, die dem Ganzen wirklich etwas Südliches gab. Teppichbedeckte Steinbänke standen überall die Halle entlang, unter der man beinahe Tag aus Tag ein die Sommermonate zu verbringen pflegte, wenn man es nicht vorzog, auf das Flachdach hinaufzusteigen, das freilich weniger ein eigentliches Dach als ein ziemlich breiter, sich um das Obergeschoss herumziehender Gang war. Auf diesem breiten, flachdachartigen Gange, den die Säulen des Erdgeschosses trugen, standen Kaktus- und Aloe-Kübel, und man genoss hier auch an heißesten Tagen einer vergleichsweise frischen Luft. Kam dann gar vom Meer her eine Brise, so setzte sie sich in das an einer Maststange schlaff herabhängende Flackentuch, das dann mit einem schweren Klappton hin und her schlug und die schwache Luftbewegung um ein geringes steigerte. Schloss Holkenäs hatte nicht immer auf dieser Düne gestanden, und noch der gegenwärtige Graf, als er sich 17 Jahre zurück mit der schönen Baroness Christine Arne, jüngsten Schwester seines Gutsnachbarn Arne, vermählte, war damals in die bescheidenen Räume des alten und eigentlichen Schlosses Holkenäs eingezogen, das mehr landeinwärts in dem großen Dorfe Holkeby lag, gerade der Holkebier Feldsteinkirche gegenüber, die weder Chor noch Turm hatte. Das alte Schloss, ebenso wie die Kirche, ging bis ins 14. Jahrhundert zurück, und ein Neubau war schon unter des Grafen Großvater geplant worden. Aber erst der gegenwärtige Graf, der neben anderen kleinen Passionen auch die Baupassion hatte, hatte den Plan wieder aufgenommen und bald danach das viel beredete und bespöttelte, aber freilich auch viel bewunderte Schloss auf der Düne entstehen lassen, in dem sich's nicht bloß schöner, sondern vor allem auch bequemer wohnte. Trotzdem war der Gräfin eine nicht zu bannende Vorliebe für das alte, mittlerweile zum Inspektorhause degradierte Schloss geblieben. Eine Vorliebe so groß, dass sie nie daran vorüberging, ohne der darin verbrachten Tage mit einem Anfluge von Wehmut zu gedenken. Denn es war ihre glücklichste Zeit gewesen. Jahre, während welcher man sich immer nur zur Liebe gelebt und noch keine Meinungsverschiedenheiten gekannt hatte. Hier in dem alten Schlosse gegenüber der Kirche waren ihnen ihre drei Kinder geboren worden, und der Tod des jüngsten Kindes, eines Knaben, den man Estrid getauft hatte, hatte das schöne und jugendliche Paar einander nur noch näher geführt und das Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit gesteigert. All das war seit der Übersiedelung in das neue Schloss nicht ganz so geblieben, von welchem Wandel der Dinge die bei den Herrnhutern erzogene, zudem von Natur schon gefühlvoll gestimmte Gräfin eine starke Vorahnung gehabt hatte, so stark, dass ihr ein bloßer Um- und Ausbau des alten Schlosses und somit ein Verbleiben an alter Stelle das weitaus Liebere gewesen wäre. Der Graf aber trug sich enthusiastisch und eigensinnig mit einem Schloss am Meer und deklamierte gleich bei dem ersten Gespräch, das er mit der Gräfin in dieser Angelegenheit hatte: »Hast du das Schloss gesehen? Das hohe Schloss am Meer? Golden und rosig wehen die Wolken drüber her.« Ein Zitat, das freilich bei derjenigen, die dadurch günstig gestimmt und für den Plan gewonnen werden sollte, nur den entgegengesetzten Eindruck und nebenher eine halb spöttische Verwunderung hervorgerufen hatte. Den Holk war ziemlich unliterarisch, was niemand besser wusste als die Gräfin. »Wo hast du das her?« »Helmut.« »Natürlich aus Arnewijk. Bei deinem Bruder drüben hängt der Kupferstich und da stand es drunter. Und ich muss dir sagen, Christine, es gefiel mir ganz ungemein. Ein Schloss am Meer, ich denke es mir herrlich. Und ein Glück für dich und mich. Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen. Und dann, Helmut, dass du gerade das zitieren musstest. Du kennst, wie ich glaube, nur den Anfang dieses Ulandschen Liedes. Es ist nämlich von Uhland, verzeih. Aber es verläuft nicht so, wie es beginnt. Und am Schlusse kommt noch viel Trauriges. Die Winde, die Wogen alle lagen in tiefer Ruh. Einem Klagelied aus der Halle hört ich mit Tränen zu. Ja, Helmut, so schließt es. Vorzüglich, Christine, gefällt mir auch, lachte Holk. Und von Uhland sagst du, allen Respekt davor. Aber du wirst doch nicht verlangen, dass ich mein Schloss am Meer nicht bauen solle, bloß weil aus einem erdichteten Schloss am Meer, auch wenn von Uhland erdichtet, ein Klagelied aus der Halle klang. Nein, Helmut, das verlange ich nicht. Aber ich bekenne dir offen, ich bliebe lieber hier unten in dem alten Steinhause mit seinen Unbequemlichkeiten und seinem Spuk. Der Spuk bedeutet mir nichts, aber an Ahnungen glaube ich, wiewohl die Herrnhuter auch davon nichts wissen wollen und werden wohl auch recht damit haben. Trotzdem, man steckt nun mal in seiner menschlichen Schwachheit und so bleibt einem manches im Gemüt, was man mit dem besten Spruche nicht loswerden kann. So war damals das Gespräch gegangen, auf das man nicht wieder zurückkam, ein einziges Mal ausgenommen, wo beide, die Sonne war schon unter, die Düne hinaufstiegen, um nach dem Neubau, der inzwischen begonnen hatte, zu sehen. Und als sie oben waren, lächelte Holk und wies auf die Wolken, die gerade golden und rosig über ihnen standen. »Ich weiß, was du meinst«, sagte die Gräfin. Und? Ich habe mich inzwischen meiner widerstreitenden Wünsche begeben. Damals, als du zuerst von dem Neubau sprachst, war ich trüben Gemüts, du weißt weshalb. Ich konnte das Kind nicht vergessen und wollte der Stelle nahe sein, wo es liegt. Er küsste ihr die Hand und gestand ihr dann, dass ihre Worte während ihres damaligen Gesprächs doch einen Eindruck auf ihn gemacht hätten. Und nun bist du so gut und wie schön du dastehst in dem goldenen Abendrot. Ich denke, Christine, wir wollen hier glücklich sein. Willst du? Und sie hing sich zärtlich an seinen Arm. Aber sie schwieg. Das war das Jahr vor Abschluss des Baues gewesen und bald danach, weil es in dem alten Schloss unten immer unwohnlicher wurde, war Holk mit seinem Schwager übereingekommen, Christine und die Kinder nach Arnewiek zu schicken und sie daselbst bis nächste Pfingsten, um welche Zeit alles fertig sein sollte, zu belassen. Und das war denn auch geschehen. Und nun kam Pfingsten heran und der Tag zur Beziehung des neuen Schlosses war da. Der Garten am Rückabhange der Düne zeigte sich freilich nur halb bepflanzt und überhaupt war vieles erst im Werden, aber eines war doch fertig geworden, die schmale, säulenumstellte Front nach dem Meere zu. Hier waren schon Bosketts und Blumenrondells und weiterhin, wo sich die Düne nach vorn zu senken begann, stieg eine Treppenterrasse zum Strande hinunter und setzte sich unten in einer Stegbrücke fort, die weit ins Meer hinausgebaut, zugleich als Anlegestelle für die zwischen Glücksburg und Kopenhagen fahrenden Dampfer dienen sollte. Christine war voller Bewunderung und Freude, weit über ihr eigenes Erwarten hinaus. Und als sie nach einem Umgang um das Haus das Flachdach erstiegen hatte, vergaß sie angesichts des sich vor ihr ausbreitenden herrlichen Panoramas alles, was sich nach der vorjährigen Aussöhnung mit dem Neubau noch immer wieder von Sorgen und Ahnungen in ihrer Seele geregt hatte. Ja, sie rief die Kinder, die noch unten an der Terrasse standen, herbei, dass sie mit teilnehmen möchten an ihrer Freude. Holk sah ihre tiefe Bewegung und wollte sprechen und ihr danken. Sie kam ihm aber zuvor und sagte, »Bald ist es ein Jahr nun, Helmut, dass wir zuletzt hier auf der Düne standen und du mich fragtest, ob ich hier glücklich sein wolle. Ich schwieg damals. Und heute? Heute sag ich ja.« So schloss der Tag, an dem die Gräfin in das neue Schloss einzog. Einige Wochen später war auch eine Freundin aus den zurückliegenden gnadenfreier Pensionstagen her auf Holkenäs eingetroffen, Julie von Dobschütz, ein armes Fräulein, bei deren Einladung zunächst nur an einen kurzen Sommerbesuch gedacht worden war. Bald aber regte sich der Wunsch, das Fräulein als Gesellschafterin, Freundin und Lehrerin im Hause verbleiben zu sehen. Ein Wunsch, den Holk teilte, weil ihn Christinens Einsamkeit mitunter bedrückte. So blieb denn die Dobschütz und übernahm den Unterricht Astas und Axels, der beiden Kinder des Hauses. Asta ward ihr auch weiterhin anvertraut, Axel aber wechselte mit dem Unterrichte, als Kandidat Strelke ins Haus kam. Das alles lag jetzt 7 Jahre zurück. Graf und Gräfin hatten sich eingewohnt und die glücklichen Tage, die man dort oben leben wollte, man hatte sie wirklich gelebt. Die herzlichste Neigung, die beide vor einer Reihe von Jahren zusammengeführt hatte, bestand fort. Und wenn es namentlich in Erziehungs- und religiösen Fragen auch gelegentlich zu Differenzen kam, so waren sie doch nicht angetan, den Frieden des Hauses ernstlich zu gefährden. An solchen Differenzen war nun freilich neuerdings, seit die Kinder herangewachsen, kein Mangel gewesen, was bei der Verschiedenheit der Charaktere von Graf und Gräfin nicht Wunder nehmen konnte. Holk, so gut und vortrefflich er war doch nur durchschnittsmäßig ausgestattet und stand hinter seiner Frau, die sich höherer Eigenschaften erfreute, um ein beträchtliches zurück. Darüber konnte kein Zweifel sein. Aber dass es so war, was niemand mehr einsah als Holk selber, war doch auch wieder unbequem und bedrücklich für ihn. Und es kamen Momente, wo er unter den Tugenden Christinens geradezu litt und sich eine weniger vorzügliche Frau wünschte. Früher war dies alles nur stiller Wunsch gewesen, kaum zugestanden. Seit einiger Zeit aber hatte der Wunsch doch auch sprechen gelernt. Es kam zu Auseinandersetzungen. Und wenn Julie Dobschütz, die geschickt zu diplomatisieren verstand, auch meist leichtes Spiel bei Begleichung derartiger Streitigkeiten hatte, so blieb doch das eine nicht aus, dass Christine, die das alles geahnt, mit einer Art Wehmut der Tage im alten Schloss gedachte, wo dergleichen nicht vorgekommen war. Oder jedenfalls viel, viel seltener. Nun war Ende September 1859 und die Ernte längst herein, die ringsumher unter dem Säulengange nistenden Schwalben waren fort, eine Brise ging und das Flackentuch oben auf dem Flachdache schlug träge hin und her. Man saß unter der Fronthalle, den Blick aufs Meer, den großen Esssaal, dessen hohe Glastür aufstand, im Rücken, während die Dobschütz den Kaffee bereitete. Neben der Dobschütz an einem anderen Tisch hatte die Gräfin Platz genommen, im Gespräch mit dem Seminardirektor Schwarzkoppen, der vor einer halben Stunde mit Baron Erne von Ernewiek herübergekommen war, um des schönen Tages in dem gastlichen Holkschen Hause zu genießen. Erne selbst schritt mit seinem Schwager Holk auf den Steinfliesen auf und ab und blieb mitunter stehen, weil das Bild vor ihm ihn fesselte. Fischerboote fuhren zum Fang hinaus, das Meer kräuselte sich leis und der Himmel hing blau darüber. Keine Wolke war sichtbar und nichts sah man als die schwarz am Horizont hinziehende Rauchfahne eines Dampfers. »Du hast doch recht, Schwager«, sagte Arne, »als du hier hinaufzogst und dir deinen Tempel an dieser Stelle bautest. Ich war damals dagegen, weil mir Ausziehen und Wohnungswechsel als etwas Ungehöriges erschien, als etwas Modernes, das sich nur für Proletarier und Beamte schicke. So sagtest du damals. Ja, sowas Ähnliches wird es wohl gewesen sein. Aber ich habe mich inzwischen in manchem bekehrt. Und auch darin, indessen es sei, wie es sei, so viel steht mir fest, wenn ich auch politisch und kirchlich und selbst landwirtschaftlich, was für unser einen doch eigentlich immer die Hauptsache bleibt, derselbe geblieben wäre, das müsste ich doch einräumen. Es ist entzückend hier oben. Und so windfrisch und gesund. Ich glaube, Holk, als du hier einzogst, hast du dir 15 Jahre Leben zugelegt. In diesem Augenblicke ward ihm von einem alten Diener in Gamaschen, der noch vom Vater des Grafen her mit übernommen war, der Kaffee präsentiert, und beide nahmen und tranken. »Deliziös«, sagte Arne, »freilich etwas zu gut, besonders für dich, Holk. Solcher Kaffee wie der zieht wieder 5 Jahre von den 15 ab, die ich dir eben zugesprochen. Und die philiströse, wenn auch höchst bemerkenswerte Homöopathie, die, wie du weißt, von Mokka und Java nichts wissen will, würde vielleicht noch stärker subtrahieren. Apropos Homöopathie, hast du denn schon von dem homöopathischen Veterinärarzt gehört, den wir seit ein paar Wochen in Lille Grimsby haben?« Und langsam auf- und abschreitend fuhren beide Schwäger in ihrem Gespräche fort. Ein sehr anderes Thema behandelte mittlerweile die Gräfin in ihrer Unterredung mit Seminardirektor Schwarzkoppen, der vor Jahr und Tag erst aus seiner Wernigerode Pfarre hier nach Schleswig-Holstein verschlagen und an das Arnewieker Seminar berufen worden war. Er hatte den Ruf und das Ansehen einer positiven kirchlichen Richtung. Was der Gräfin aber fast mehr bedeutete, war das, dass Schwarzkoppen zugleich Autorität in Schul- und Erziehungsfragen war. In Fragen also, die sich seit kurzem zu brennenden Fragen für die Gräfin gestaltet hatten. Denn Asta war 16, Axel beinahe 15 Jahre. Schwarzkoppen, auch jetzt wieder in dieser diffizilen Frage zu Rate gezogen, antwortete sehr vorsichtig. Und als die Gräfin merkte, dass er vielleicht mit Rücksicht auf Holk nicht unbedingt auf ihre Seite treten wollte, ließ sie das Gespräch wieder fallen, wenn auch ungern, und wandte sich einem anderen schon öfter mit dem Direktor verhandelten Lieblingsplane zu, der Errichtung einer Familiengruft. »Nun, wie steht es damit?« sagte Schwarzkoppen, der froh war, aus der Erziehungsfrage heraus zu sein. »Ich habe«, sagte Christine, »die Sache noch immer nicht besprechen mögen, weil ich mich vor einer Ablehnung von Seiten Holks fürchte. Das ist nicht gut, gnädigste Gräfin. Solche Furcht ist immer vom Übel. Sie will dem Frieden dienen, aber eigentlich dient sie nur der Verstimmung und dem Kriege. Und zu beiden ist kein Grund. Sie müssen, wenn bessere Beweggründe nicht zu haben sind, auf seine Liebhabereien rechnen. Hat er doch, wie sie mir selber oft versichert, die Baupassion. Ja, die hat er, bestätigte die Gräfin. Dies Schloss ist ein Zeugnis und ein Beweis, denn es war eigentlich unnötig. Ein Umbau hätte dasselbe getan. Aber so gerne er baut, so bevorzugt er doch das eine vor dem anderen. Und was ich vorhabe, wird seinen Beifall kaum haben. Ich wette, dass er lieber eine Halle bauen würde, darin man Federball spielen kann. Oder wie das jetzt Mode ist, auf Rollschuhen Schlittschuh laufen. Jedenfalls alles lieber als irgendwas, was mit Kirche zusammenhängt. Und nun gar eine Gruft bauen. Er denkt nicht gern an Sterben. Und schiebt das, was man so schön und sinnig sein Haus bestellen heißt, gerne hinaus. Ich weiß, sagte Schwarzkoppen, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass auch all seine liebenswürdigen Eigenschaften mit dieser Schwäche zusammenhängen. Seine liebenswürdigen Eigenschaften, wiederholte sie, ja, die hat er. Fast zu viel, wenn man von liebenswürdigen Eigenschaften je zu viel haben kann. Und wirklich, er wäre das Ideal von einem Manne, wenn er überhaupt Ideale hätte. Verzeihen Sie diese Wortspielerei. Sie drängt sich mir aber auf, weil es so und nicht anders liegt. Und ich muss es noch einmal sagen, er denkt nur an den Augenblick und nicht an das, was kommt. Jeglichem, was ihn daran erinnern könnte, geht er aus dem Wege. Seit wir unseren Estrid begruben, ist er noch nicht in der Gruft gewesen. So weiß er auch nicht, dass beinahe alles einzustürzen droht. Und doch ist es so, die neue Gruft muss gebaut werden. Muss, sag ich. Und wenn ich nicht alles Spitze und Verletzliche vermeiden möchte, so würde ich ihm sagen, es handle sich gar nicht darum, den Reigen durch ihn eröffnet zu sehen. Ich wolle es. Schwarzkoppen wollte unterbrechen, aber Christine achtete dessen nicht und fuhr ihre letzten Worte wiederholend fort. Ich wolle es, aber ich müsse darauf bestehen, meinerseits in eine Wohnung einzuziehen, die mir gefiele, nicht in eine, darin alles zerbröckelt und zerfallen sei. Doch lassen wir Vermutungen über das, was ich sagen oder nicht sagen würde. Mir liegt für den Augenblick mehr daran, Ihnen eine auf meinen Bauplan bezügliche Aquarelle vorzulegen, die mir die Dobschütz in den letzten Tagen angefertigt hat, natürlich auf meinen Wunsch. Sie zeichnet so gut. Es ist eine offene Halle, gotisch. Und die Steine, die den Fußboden bilden, decken zugleich die Gruft. Worauf ich aber das meiste Gewicht lege, die kleine Zeichnung lässt natürlich nur wenig davon erkennen, das ist der Bilderschmuck an Wand und Decke. Die Längswand mit einem Totentanz, vielleicht unter Anlehnung an den in Lübeck, und in den Gewölbekappen Engel und Palmenzweige, je schöner, desto besser. Und wenn wir erste Künstler nicht haben können, weil unsere Mittel dafür nicht ausreichen, so zweite und dritte schließlich ist doch der Gedanke die Hauptsache. Liebe Julie, verzeih, dass ich dich bemühe, aber bring uns das Blatt. Holk und Arne hatten inzwischen ihren Gang unter der Säulenhalle fortgesetzt und waren zuletzt auf einen Kiesweg zugeschritten, der in einer Schlängellinie bis an die nächsten Stufen der zur See niedersteigenden Terrasse lief. An eben dieser Stelle befand sich auch ein aus Zypressen und Lorbeer gebildetes Boskett mit einer Marmorbank in Front, und hier setzten sich die beiden Schwäger, um ungestört ihre Zigarre rauchen zu können, was die Gräfin, wenn man unter der Halle saß, zwar nie verbot, aber auch nicht eigentlich gestattete. Das Gespräch beider drehte sich sonderbarerweise noch immer um das Wunder von Tierarzt, was ziemlich unerklärlich gewesen wäre, wenn nicht Holk außer seiner Bauleidenschaft auch noch eine zweite Passion gehabt hätte, die für schönes Vieh. Er war kein großer Landwirt, wie sein Schwager Arne. Ja, tat sich was damit, es nicht zu sein, aber auf sein Vieh hielt er doch, fast nach Art eines Sportsmann, und freute sich, es bewundert zu sehen und dabei von mirakelhaften Milcherträgen erzählen zu können. Aus diesem Grunde war ihm der neue Veterinärarzt eine wirklich wichtige Persönlichkeit, und nur die homöopathische Heilmethode desselben ließ immer wieder einige Bedenken in ihm aufsteigen. Aber Arne schnitt diese Bedenken ab. Das sei ja gerade das Interessanteste an der Sache, dass der neue Doktor nicht bloß gute Kuren mache, das könnten andere auch. sondern wie er sie mache und wodurch. Die ganze Geschichte bedeute nicht mehr und nicht weniger als den endlichen Triumph eines neuen Prinzips. Erst von der Viehpraxis her datiere der nicht mehr anzuzweifelnde Sieg der Homöopathie. Bis dahin seien die Quacksalber alten Stils nicht müde geworden, von der Macht der Einbildung zu sprechen, was natürlich heißen sollte, dass die Streukügelchen nicht als solche heilten. Eine schleswigsche Kuh aber sei Gott sei Dank frei von Einbildungen. Und wenn sie gesund würde, so würde sie gesund durch das Mittel und nicht durch den Glauben. Arne verbreitete sich noch des Weiteren darüber, zugleich hervorhebend, dass es sich bei den Kuren des neuen, beiläufig aus dem Sächsischen stammenden Doktors, allerdings auch noch um andere Dinge handle, die mit Allopathie oder Homöopathie nichts Direktes zu schaffen hätten. Unter diesen Dingen stehe die durchgeführteste, schon den Luxus streifende Reinlichkeit oben an, also immer neue Stallbauten und unter Umständen selbst ein Operieren mit Marmorkrippen und vernickelten Raufen. Holk hörte das alles mit Entzücken und empfand so große Lust, mit Christine darüber zu sprechen, dass er die Zigarre wegtat und auf die Säulenhalle zurückschritt. »Ich höre da eben interessante Dinge, Christine. Dein Bruder erzählt mir von homöopathischen Kuren eines neuen sächsischen Veterinärdoktor, der in Leipzig seine Studien gemacht hat. Ich betonte Leipzig, weil es Hochburg der Homöopathie ist. Wahre Wunderkuren. Sagen Sie, Schwarzkoppen, wie stehen Sie zu der Sache? Die Homöopathie hat so etwas Geheimnisvolles, Mystisches. Interessant genug und in ihrer Mystik eigentlich ein Thema für Christine.« Schwarzkoppen lächelte. »Die Homöopathie verzichtet, soviel ich weiß, auf alles Geheimnisvolle oder gar Wunderbare. Es ist einfach eine Frage von viel oder wenig und ob man mit einem Gran so weit kommen kann wie mit einem halben Zentner. Versteht sich?« sagte Holk. »Und dann gibt es noch einen Satz, similia similibus, worunter sich jeder denken kann, was er will, und mancher denkt sich gar nichts dabei, wohin wohl auch unser tierärztlicher Pfiffikus und Mann der Aufklärung gehören wird. Er gibt seine Streukügelchen und ist im Übrigen als Hauptsache für Stallreinlichkeit und Marmorkrippen. Und ich möchte sagen, die Tröge müssen so blank sein wie ein Taufbecken. Ich glaube, Helmut, dass du deine Vergleiche rücksichtsvoller wählen könntest, schon um meinetwillen, namentlich aber in Schwarzkoppens Gegenwart. Zugestanden. Übrigens alles ipsissima verba des neuen Wunderdoktors. Worte, die dein Bruder zitierte, wobei freilich nicht bestritten werden soll, dass es sich auch für den Doktor empfehlen würde, solche Vergleiche lieber nicht zu brauchen. Zumal er konvertit ist. Er heißt nämlich Lissauer. Schwarzkoppen und Christine wechselten Blicke. »Wenn er übrigens auf den Hof kommt, so lade ich ihn unten, in der Inspektorwohnung zum Lunch. Hier oben ist er entbehrlich. Ich weiß, und du darfst unbesorgt sein. Aber ich rechne es ihm an, dass er selbstständige Gedanken hat und den Mut der Aussprache. Das mit den Marmorkrippen ist natürlich mehr oder weniger Torheit und nichts als ein orientalischer Vergleich, den man ihm zugutehalten muss. Aber mit der Forderung der Reinlichkeit so ganz im Allgemeinen, damit hat er doch recht. Meine Ställe, die noch sämtlich aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts sind, müssen fort. Und ich freue mich, endlich eine Veranlassung und einen Sporn zu haben, mit dem alten Unwesen aufzuräumen.«
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die erste von insgesamt 22 Folgen aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Wann lässt es sich besser improvisieren? Bei intensiver Konzentration oder wenn man ganz locker auf den kreativen Fluss der Dinge setzt? Wissenschaftler, die haben jetzt die Hirnaktivität von gleich 32 Jazz-GitarristInnen gemessen. Was bei der Studie rausgekommen ist, dazu gleich mehr. Monty Alexander, der wird morgen 80, Peter Erskine, der wurde heute 70 und wir feiern die beiden Altmeister. Und los geht's auf einer neuen Mission mit den Rocketmen. Mein Name ist Ralf Dorschel.